Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Der Wal Moby Dick ist unsterblich. Und Herman Melville, sein Schöpfer, ist es auch. Zwar war er bei seinem Tod im September 1891 fast vergessen, doch seit seiner literarischen Wiederauferstehung in den 1920er Jahren lebt er auch in den Romanen und Erzählungen späterer Schriftstellerinnen und Schriftsteller fort. Melvilles Moby Dick gilt längst als Inbegriff der Great American Novel, des großen amerikanischen Romans, an dem sich nachfolgende Generationen gemessen haben und bis heute messen. Lasst also Amerika seine Schriftsteller würdigen und schätzen. Zum 200. Geburtstag von Herman Melville hören Sie eine Sendung von Thomas David.
Call me Ishmael. Some years ago, never mind how long precisely.
Vor ein paar Jahren stand ich am südlichen Zipfel von Manhattan und blickte hinaus auf die Upper New York Bay. Ich stand an der Hafenmole der Battery, dort, wohin es Ismael, den Erzähler von Moby Dick, zu Beginn des Romans zieht. Ich betrachtete das Treiben auf einer der Fähren, die soeben von einem Ausflug nach Ellis Island und zur Freiheitsstatue zurückgekehrt war. Ich lauschte den Stimmen der Touristen, die die Fähre verließen, dem Plätschern des Wassers, das die Mole umspülte. Ich dachte an Herman Melville, der am 1. August 1819 in der nur wenige Straßen entfernten Pearl Street zur Welt gekommen war und sich bereits als Kind zu den Scharen der Wassergaffer gesellt hatte, die es bis heute zur Battery drängt.
Look at the crowds of water-gazers there.
Einige Monate zuvor hatte ich in der Bronx auf dem Woodlawn Cemetery vor Melvilles Grab gestanden. Ich hörte den wogenden Lärm der Stadt, der aus der Ferne die weitläufige, im äußersten Norden von New York City, aus weißem Marmor errichtete Nekropolis flutete. Vor Melvilles Grabstein lag trockenes Laub. Ich betrachtete das Ornament der leeren Schriftrolle, die sich auf dem weißen Stein entrollte, die steinernen Efeuranken über dem Namen des Schriftstellers. Ich hörte das Kreischen der Möwen, die über dem Friedhof kreisten.
The birds! The birds! Cried Tashtego.
Die Vögel! Die Vögel!
Ich stand auf dem Rasen vor dem weißen Stein und versuchte tiefer und tiefer in Melvilles Grab hinabzuspähen.
In long Indian file, as when herons take wing, the white birds were now all flying towards Ahab's boat.
In langer Indianermarschordnung, wie wenn Reiher ziehen, flogen die weißen Vögel nun alle auf Ahabs Boot zu.
With joyous, expectant cries.
Und begannen dort im Abstand einiger weniger Ellen über dem Wasser zu flattern, rundherum kreiselnd unter freudigen, erwartungsvollen Schreien.
But suddenly, as he peered down and down into its depths, he profoundly saw a white, living spot.
Ihr Augenlicht war schärfer als das des Menschen. Ahab konnte kein Zeichen in der See entdecken. Doch plötzlich, wie er weiter und weiter in deren Tiefen hinabblickte, sah er weit unten einen weißen, lebendigen Fleck, nicht größer als ein weißes Wiesel, mit wundersamer Schnelligkeit heraufkommen und sich vergrößern, wie er heraufkam, bis er sich umwand. Und da wurden deutlich zwei lange, gekrümmte Reihen weißer, glitzernder Zähne sichtbar, die vom unentdeckbaren Grunde auftrieben.
It was Moby Dick's open mouth and scrolled jaw.
Ich stand vor dem Grabstein und versuchte, den Autor so großer Romane wie Moby Dick, Mardi und Pierre, so einzigartiger Erzählungen wie Bartleby der Schreiber, Benito Cereno und Billy Budd, vor meinem inneren Auge Gestalt annehmen zu lassen. Ich versuchte, mir Melvilles Gesicht vorzustellen.
Look at the face, unwrinkled, unbound.
Sehen Sie das Gesicht, faltenlos, ungebunden, stark, kräftige Nase und Kinn. Der Bart ist verdrießlicher, hat mit den Jahren etwas weiß angenommen.
He's looking as though accused and defiant. There's a little bit of Johnny Rotten, the punk rock.
Er sieht aus, als würde er sich einer Anschuldigung erwehren. Und hat etwas von Johnny Rotten, dem Punkrocker.
I do think that's something of a wonder.
Es ist ein Wunder, dass er sich diese physische Stärke bewahrte und zeitlebens Herman Melville blieb, komme was da wolle.
Er verschränkt die Arme, seine Augen sagen, Bitte versteht mich nicht zu schnell.
Please do not understand me too quickly. It's as though he knows he has to wait.
Als hätte er gewusst, dass er warten musste.
Er war Unverständnis ausgesetzt.
He was so forgotten at his death.
Tatsächlich war er bei seinem Tod so vergessen, dass die New York Times war es, glaube ich, in ihrem Nachruf auf Melville sogar einen falschen Vornamen veröffentlichte.
And maybe it's okay.
Und vielleicht ist das in Ordnung. Er kann warten. He's willing to wait. Er ist bereit zu warten.
Der hat er sich ja als ein Abenteuerliterat eingeführt.
He knows what he's accomplished and he doesn't need anyone to tell him.
Er weiß, was er geschaffen hat und er braucht niemanden, der ihm dies sagt.
Und niemand hatte Lust, irgendwie sich sozusagen auf seinen tiefen Moralismus, also man muss es schon Moralismus nennen, einzulassen. Weil er stellt immer wieder, also die bis heute nicht beantworteten Menschheitsfragen.
Es war Moby Dicks offenes Maul und gekrollter Kiefer. Während seine riesige, schattenhafte Körpermasse immer noch halb mit dem Blau der See verschwamm. Das glitzernde Maul klaffte unter dem Boot wie eine Marmorgruft mit geöffneten Türen. Und indem er mit seinem Steuerriemen einen seitwärtigen Streich versetzte, wirbelte Ahab das Boot weg von dieser ungeheuerlichen Erscheinung.
And he could never resolve it.
Er konnte diese großen Fragen nie klären.
Peter Bergman, Theaterkritiker und Schriftsteller. Mitarbeiter des von 1850 bis 1863 von Melville bewohnten, heute als Museum geführten Farmhauses Arrowhead in Pittsfield, Massachusetts.
He could never resolve man's relationship with his creators.
Er konnte nie das Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer klären.
Durch und durch, jede Planke und alle Rippen hindurch erschütterte dieses einen Moment lang, während der Wal schräg auf seinem Rücken lag, nach Art eines beißenden Haifischs, langsam und sich vortastend.
So the feeling that one receives from Moby Dick is that everything is utterly
Jonathan Lethem. In seinen Kurzgeschichten und Essays, in Romanen wie Motherless Brooklyn, Chronic City und Der wilde Detektiv, gibt sich der 1964 in New York geborene Schriftsteller der Ekstase des Einflusses hin. In dem Essay Verschlinge und Fresse beschreibt Lethem, wie sich Melvilles 1851 veröffentlichtes, von der Leserschaft seiner Mitte der 1840er Jahre erschienenen Südseeromane Taipi und Omu verschmähtes und über Melvilles Tod hinaus vergessenes Meisterwerk wie ein zweites Gehirn im Kopf des heutigen Lesers einliste.
But at every moment the whale is simultaneously.
Aber zugleich ist der Wal ein Geist, ein Phantom, ein Mythos. Er ist der Tod. Er ist das Leben. Er ist das Andere. Er ist das Fremde. Er ist das Bewusstsein. Er ist Gott. Er ist der Teufel.
Bei Melville ist der Walfisch kein Fisch. Der ist überhaupt kein Fisch. Er ist ein denkendes und handelndes, großes, starkes, listiges, tückisches Lebewesen.
And this totality
und diese Totalität von Bedeutung, über die der Wal herrscht, veranschaulicht, was Melville in seinem Werk tut.
Exemplifies what Melville does.
Und während die anderen Boote unfreiwillig innehielten, wie vor einem Unglück, welchem zu widerstehen unmöglich, da war's, dass der besessene Ahab, rasend von dieser peinigenden Nähe seines Erzfeindes, welche ihn ganz und gar lebendig...
Für die anderen ist der Wal einfach nur eine Beute. Nur für Ahab ist er ein Gegner.
Katja Lange-Müller, Autorin unter anderem der Romane Böse Schafe und Drehtür. Als Schülerin las sie die 1853 erschienene Erzählung über den Kanzleischreiber Bartleby, der seinem Vorgesetzten die Arbeit verweigert, zum ersten Mal. Seitdem ist die 1951 in Ostberlin geborene und in der DDR aufgewachsene Schriftstellerin eine von Melvilles genauesten Leserinnen.
Er sieht in Moby Dick das Böse, weil Moby Dick ihm Böses angetan hat, verdrängt dabei natürlich vollständig, dass er vorher versucht hat, Moby Dick Böses anzutun, nämlich ihm das Leben zu nehmen.
Die österliche Allegorie ihrer in Nicaragua spielenden Erzählung »An einem Strand«, sagt Lange Müller, sei unmittelbar aus ihren Melville-Lektüren und Melvilles Beschäftigung mit den großen christlichen Fragen hervorgegangen.
Von Sinnen durch all dieses packte er den langen Zahn mit seinen bloßen Händen und mühte sich ungestüm, ihn aus der Klampe rauszuwinden. Wie er sich nun solchermaßen vergebens mühte, entglitt ihm der Kiefer.
Und der Mensch müsste aufhören, ein Tier zu sein, um ein Mensch zu sein. Denn der Mensch ist ja ein Tier, auch in der Wahrnehmung von Melville.
Die Harpune, sagte Ahab, indem er sich halb aufrichtete und behutsam auf einen gebeugten Arm stützte.
Ein denkendes und handelndes und machtbesessenes und machthabendes und machtausübendes Tier, aber ein Tier. Und das entspricht sozusagen meiner epischen Wahrnehmung vom Leben generell ziemlich präzise.
Segelt auf den Wal! Treibt ihn davon!
Ich wollte einen Schiffsroman schreiben. Anstelle eines Schiffes sollte es jedoch einen Umzugswagen geben.
Joshua Cohen, Autor etwa von Solo für Schneidermann und Buch der Zahlen. In Auftrag für Moving Kings, seinem jüngsten Roman, erzählt der 1980 in New Jersey geborene Schriftsteller von den Turbulenzen an Bord des Trucks eines kleinen New Yorker Umzugsunternehmens.
Jeder Mitarbeiter ist von einer anderen ethnischen Zugehörigkeit. Daraus ergibt sich wie auf der Pequod das Bild der Koexistenz verschiedener Rassen. Wie auf Captain Ahabs Schiff kommen wir gut miteinander aus, solange wir alle versuchen, einen Wal umzubringen.
Indirekt, glaube ich, bin ich schon sehr von Melville beeinflusst, aber eben nicht vordergründig. Natürlich, meine empirischen Erfahrungen sind ganz andere, weil ich mich an anderen Schauplätzen getummelt habe als Melville.
In Böse Schafe erzählt Lange Müller vom Glück einer unwahrscheinlichen Liebe im Berlin der Vorwendezeit. In Drehtür steht Asta, die aus Nicaragua heimgekehrte Krankenschwester einer internationalen Hilfsorganisation, am Münchner Flughafen neben einer Drehtür. Die episodenhafte Folge der fremden und schließlich merkwürdig vertraut wirkenden Menschen, die im Laufe des Romans durch die Tür auf Asta zuwirbeln und ihre Erinnerungen wecken.
Eine kommt rein, eine geht raus.
Ähnelt in formaler Hinsicht den wechselnden Auftritten, die Melville in seinem 1857 erschienenen letzten Roman Maskeraden oder Vertrauen gegen Vertrauen einem ganzen Panoptikum von Gestalten an Bord eines Mississippi-Dampfers verschafft.
Meine Erfahrungen von und mit Menschen, die sind dann doch von ähnlicher Natur wie die Melvilles. Weil der Mensch offensichtlich immer noch der ist, den Melville versucht zu beschreiben. Immer wissend, dass das Wort der Henker ist.
It's our duty as Americans to fight for our country and to keep it, you know, true to serving its people. And when it doesn't do that,
I would prefer not to.
Ich möchte lieber nicht.
I'm here myself as a free individual.
Ich bevorzuge es, das nicht zu tun.
I would prefer not to.
What kind of power?
People power!
Ich möchte lieber nicht. Ich möchte lieber nicht nach Hause gehen. Ich möchte diesen Park lieber nicht verlassen.
We're very angry at Wall Street. It's the heart of capitalism, American capitalism especially. That's why we're here today at Wall Street.
And in a way, Bartleby was the perfect text.
Melville's Story, Bartleby der Schreiber, war der perfekte Text für etwas wie die Occupy-Bewegung.
It's a perfect text for our moment when we have to find a way to, you know, step outside of the system.
Der perfekte Text für unsere Zeit, in der wir einen Weg finden müssen, aus dem System herauszutreten.
This is a peaceful, non-violent, creative, disobedient act.
Die Besetzung des Zuccotti Park in Downtown Manhattan, Melvilles alter Gegend, war im September 2011 gewissermaßen das Ground Zero der Occupy-Bewegung, ganz in der Nähe des eigentlichen Ground Zero. Leute sahen in dem puren Verlangen, Uneinigkeit zu bekunden, etwas, das sie mit Bartleby assoziierten, sodass sie zusammen mit ein paar Schriftstellern im Zuccotti Park und an der Wall Street eine Lesung der Story organisierten.
Es war, glaube ich, 3 Tage seit seinem Eintritt bei mir und ehe sich eine Notwendigkeit ergeben hatte, seine eigenen Abschriften nachzuprüfen, dass ich ihn unvermittelt zu mir rief, da ich eine kleine Sache, die ich in Arbeit hatte, schnell beenden wollte.
Ich war zwar bei der Lesung nicht dabei, habe im Zuccotti Park aber mit der Menge gesprochen.
Man stelle sich meine Überraschung, nein, meine Bestürzung vor, als Bartleby, ohne aus seiner Abgeschiedenheit hervorzutreten, mit eigentümlich sanfter und doch entschiedener Stimme erklärte, ich möchte lieber nicht.
Die Kompromisslosigkeit dieser Zeile in Bartleby fand in den Köpfen der Leute, die vom Finanzcrash des Jahres 2008 betroffen waren, ihren Widerhall. Das ist in meinen Augen von größerer Bedeutung als jedes literarische Interesse an der Story.
Ich saß eine Weile vollkommen stumm da und suchte meine betäubten Gedanken zu sammeln.
Es liegt in der allumfassenden Natur des hypertechnologischen, globalisierten Kapitalismus, dass er jeden Widerstand vorhersieht, verschlingt und korrumpiert.
Ich wiederholte meine Aufforderung so deutlich, wie ich nur irgend konnte. Aber genauso deutlich kam die gleiche Antwort wie vorher. Ich möchte lieber nicht.
Dieser Satz, ich weiß noch, dass ich in der Bibliothek angefangen habe zu lesen, im Sitzen, und dass dieser Satz mich wirklich beinahe vom Stuhl gehauen hätte, ja?
Sie möchten nicht, wiederholte ich, stand sehr erregt auf und durchquerte das Zimmer mit ein paar langen Schritten. Was soll das bedeuten?
Auf der Suche nach sinnvollen Wegen, sich dieser Realität zu entziehen, ist Bartleby wie eine Landkarte, die einem zeigt, dass Negation manchmal das stärkste Statement ist, das man machen kann.
The most powerful statement you can make.
Sind Sie von Gott verlassen? Sie sollen mir helfen, das Schriftstück zu vergleichen. Da nehmen Sie es. Und ich stieß es ihm fast ins Gesicht.
Naja, und dann las ich also diese Erzählung und hatte noch keine, also welche Dimension die hat, wie wichtig das ist, dass das Wall Street ist. Dass der nicht heißt Bartleby der Kopierer, sondern Bartleby der Schreiber. Das alles habe ich erst später verstanden, aber schon verstanden, als dieses 12- oder 13-jährige Mädchen, das ich war, habe ich, dass sozusagen die Verweigerung wahrscheinlich das Systemerschütterndste überhaupt ist.
Ich möchte lieber nicht, sagte er.
Also das Nein sagen, das Dagegensein, alles gut, und auch das Gegenpositionen formulieren, das ist viel angreifbarer und macht den Gegner auch stärker, weil er sich sozusagen mit deinen Argumenten auseinander und wieder zusammensetzen kann. Aber die Verweigerung, die ist eigentlich unbesiegbar.
Ich blickte ihn scharf an. Seine Gesichtszüge waren hager und gefasst, die grauen Augen verschleiert und ruhig. Auch nicht die leiseste Erregtheit durchzitterte ihn.
Bartleby
ist ein sonderbarer Mensch. Die Erzählung hatte einen sehr großen Einfluss auf viele Schriftsteller. Aber den Leuten ist nicht bewusst, dass es sich bei Bartleby um Melville selbst handelte.
He himself was Bartleby.
Wenn in seinem Verhalten auch nur die geringste Spur von Unsicherheit, Ärger, Ungeduld oder Unverschämtheit gelegen hätte, mit anderen Worten, wäre etwas im landläufigen Sinne Menschliches an ihm gewesen, würde ich ihn bestimmt voller Zorn aus meiner Kanzlei entlassen haben.
It's probably the most personal story that he wrote.
Es handelt sich möglicherweise um die persönlichste seiner Erzählungen. Ihr Einfluss ist so gewaltig, weil die Figur des Bartleby so rätselhaft bleibt.
Anfang Dezember stand ich mit Peter Bergman, der mich durch Arrowhead führte, in Melvilles Arbeitszimmer.
Ich beschloss, die Sache für den Augenblick zu vergessen und ihr eine spätere Mußestunde einzuräumen.
Man erfährt in der Erzählung kaum etwas über Bartlebys Hintergrund und Vergangenheit. Abgesehen davon, dass er irgendwann in einem Dead Letter Office, einer Sammelstelle für nicht zustellbare und verloren gegangene Briefe, in Washington gearbeitet hat.
Auf dem Schreibtisch lagen Papiere, eine Ausgabe von Moby Dick. Am offenen Kamin lehnte die Harpune des Schriftstellers, der Ende 1840 selbst als Hilfsmatrose auf einem Walfänger angeheuert hatte, in der Südsee desertiert war und die Abenteuer erlebte, die er in seinen heute konventionell anmutenden Bestsellern Taipei und Omu schildert.
That's also very much reflective on Melville.
Das ist ebenfalls im Einklang mit Melville, der ja selbst ein verloren gegangener Brief war.
Was a lost letter.
Neben dem Nordfenster ein Bücherschrank, darauf eine Büste William Shakespeares. Durch das Fenster sah ich in der Ferne Mount Greylock, jenen Berg in Gestalt eines am Horizont aufsteigenden Wals, den Melville vor Augen gehabt hatte, als er im Winter 1850 in diesem Zimmer an Moby Dick schrieb.
He had started out on a brilliant career.
Er hatte am Anfang einer brillanten Karriere gestanden und sie verloren.
Nach dem Moby Dick wurde er plötzlich ein immer vergessener Schriftsteller.
Laszlo Krasznahorkai, Autor unter anderem der Romane Satanstango und Melancholie des Widerstands.
Sogar der letzte 20 Jahre, als er als ein kleiner Zollbeamter arbeitete, pro $4 per Day, arbeitete er wie Frühjahr als ein Wahnsinniger, aber absolut ohne Echo, absolut allein. Niemand rechnete mit Herman Melville.
In der voraussichtlich 2020 auch in deutscher Übersetzung erscheinenden Novelle Spadework for a Palace feiert der 1954 geborene ungarische Schriftsteller Melville als einen Seelenverwandten.
Wieso? Weil die Wahnsinnigen kennen einander, diese Alleinsein, wesentliche Einsamkeit. Das führt mich sehr nah zu ihm.
Er ist ein Lobredner auf das Streben und die Verheißung der Menschheit. Der lorbeerbekränzte Heilige der Gescheiterten. Der Schutzheilige der Abgehängten und Gestrandeten.
Manchmal ergreift mich ein Schaudern, wenn ich diesen Raum betrete. Ich fühle sofort, dass ich nicht allein bin. Dass jemand eine Hand nach mir ausstreckt und mich an der Schulter berührt.
Ich stand am Fenster des Arbeitszimmers und versuchte mir vorzustellen, wie Melville an seinem Schreibtisch saß und sich über das Manuskript von Moby Dick beugte.
Es ist kein beängstigendes oder erschreckendes Gefühl und dennoch nicht wirklich behaglich. Es ist, als ob irgendeine Präsenz von mir verlangen würde, in emotionaler oder intellektueller Hinsicht einen Schritt weiter zu gehen.
Ich stellte mir vor, wie Melville schreibend tief ins Universum vorzudringen versuchte. An einen fernen, für seine Zeitgenossen unerreichbaren Punkt, an den ihn die Leser erst nach der Wiederentdeckung seiner Werke in den 1920er Jahren im Zeitalter der literarischen Moderne folgen konnten. Wie er mit Moby Dick das originäre Epos der noch jungen amerikanischen Nation zu schreiben versuchte und sich für sein Werk die gleiche Anerkennung und Bewunderung erhoffte, die er in einem euphorischen Essay für Nathaniel Hawthorne, den Autor des Skandalromans Der scharlachrote Buchstabe, eingefordert hatte. Lasst also Amerika seine Schriftsteller würdigen und schätzen. Ja, lasst sie preisen. Es geschieht zugunsten der Nation, nicht zugunsten der Autoren, so Melville, dass ich mir von Amerika wünsche, es möge die wachsende Größe seiner Schriftsteller beachten.
Oh, lonely death on lonely life! Oh, now I feel my topmost greatness lies in my topmost grief!
Well, I mean, I think there are lots of writers whose work has liberated things I've done.
Es gibt eine Menge Schriftsteller, deren Arbeit etwas von dem freigesetzt haben, was ich tue.
Rachel Kushner, Autorin der Romane Telex aus Kuba, Flammenwerfer und Ich bin ein Schicksal.
Oh, oh, from all your furthest bounds pour ye now in, ye bold billows of my whole foregone life.
The writers I want to be in dialogue with are people I want to take from.
Die Schriftsteller, mit denen ich in einen Dialog treten möchte, sind diejenigen, von denen ich etwas stehlen kann.
I'd rather be in conversation with.
Ich bin lieber mit Faulkner und Melville und Whitman und Thoreau im Gespräch als mit meiner eigenen Generation oder mit jemandem, der 30 Jahre älter ist als ich.
Where do I see Melville? There is that.
Wo ich Melville sehe. In Thomas Pynchon. In Pynchon erkenne ich diesen Melville'schen Gedanken, beinahe schon bei der Geburt der Verdammnis anheimgegeben zu sein.
For hate's sake, I spit my last breath at thee!
He's a great plagiarist, Melville.
Melville ist ein großer Plagiator. Es war ihm nicht peinlich, alle möglichen Quellen zu absorbieren und in seinen eigenen Texten zu reproduzieren. In dieser Offenheit, dieser radikalen Freiheit, Einflüsse aufzugreifen, erinnert das an Bob Dylan.
Wie vielfältig Melville ist, darin ist ihm nur ein deutscher Autor ähnlich, das ist Döblin, der sozusagen den Stil an sich ja in Frage gestellt hat und immer gesagt hat, wie etwas geschrieben werden will, das bestimmt der Inhalt allein.
The harpoon was darted. The stricken whale flew forward.
Die Harpune wurde geschleudert. Der getroffene Wal flog davon. Mit funkenwerfender Geschwindigkeit lief die Leine durch die Runzel, lief sie unklar. Ahab bückte sich, sie zu verklaren, doch die hinfliegende Schleife erwischte ihn um den Hals. Und ohne Laut wurde er aus dem Boot gerissen. Einen Augenblick lang stand die ohnmächtige Bootsmannschaft reglos da. Dann wandten sie sich um. Das Schiff. Großer Gott, wo ist das Schiff? Nur noch die allerhöchsten Masten ragten aus dem Wasser heraus, während vermöge Verblendung oder Treue oder Schicksal an ihre einstmals hochragenden Sitze gebannt die heidnischen Harpuniere immer noch ihre sinkenden Ausgucke auf die See nicht aufgaben.
In terms of Melville, I don't know.
Was Melville betrifft?
Inzwischen bin ich ihm offensichtlich wie aus dem Gesicht geschnitten.
I'm obviously a spinning image of Melville.
Ich habe wirklich nicht an Melville gedacht, als ich mir meinen Bart wachsen ließ. Aber in Zukunft werde ich darauf achten, dass er immer genau die richtige Länge hat.
Und nun ergriffen konzentrische Kreise das einsame Boot selbst und dessen ganze Mannschaft und jeden treibenden Riemen und jedweden Lanzenschaft und trugen, indem sie alles, Beseeltes und Unbeseeltes, immer um und um herum in einem einzigen Strudel umherwirbelten, noch den geringsten Span der Packwood aus aller Sicht.
I think the greatest novel ever written.
Moby Dick ist der größte Roman, der jemals geschrieben wurde. Zufälligerweise von einem Amerikaner und natürlich hat er mit Amerika zu tun. Aber der Roman ist so verschlüsselt und dicht wie das Neue Testament.
Nun überflogen kleine Vögel den noch immer klaffenden Schlund. Eine weiße Gischt schlug auf dessen steile Seitenwände ein. Dann brach alles in sich zusammen. Und das große Bartuch des Meeres rollte sich hin, wie es sich vor 5000 Jahren schon hingerollt.
The fact that the ship that comes to save Ishmael at the end.
Die Tatsache, dass es sich bei dem Schiff, das Ismael rettet, um die umherirrende Rachel handelt, mag Zufall sein oder auch nicht. Es heißt, sie ist auf der Suche nach ihren verschollenen Kindern und findet nur eine weitere Waise. Irgendwie hat mir das immer gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das als Erlaubnis verstehen darf. Ob ich das Schiff oder die Person bin, die sich am Ende des Buchs an den dahintreibenden Sarg klammert. Aber mir gefällt der Gedanke, dass es ohne die Rachel keine Geschichte gäbe. Man erfährt bereits im ersten Satz des Romans, dass Ismael der einzige Überlebende ist. Ohne ihn als Erzähler gäbe es keine Geschichte. Das Ganze ist also wie ein Kreis, in dem ich etwas Halt finde.
It's a circle in which I feel I have some purchase.
Lasst also Amerika seine Schriftsteller würdigen und schätzen. Zum 200. Geburtstag von Herman Melville hörten Sie eine Sendung von Thomas David. Es sprachen Martin Engler, André Lewski, Benjamin Kramme, Philipp Lind, Katlin Gavlich und die Hörbuchzitate Christian Brückner. Regie Beatrix Ackers, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.